Nun fahren wir fort in unserem Abschnitt von der Bekehrung des Saulus, Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9. Und zwar von Vers 18 ab. Wir hatten diese seelsorgerliche Aussprache des Ananias mit Saulus. Und dann heißt es, und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohepriestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Also er hat mit der Schrift argumentiert, heißt das. Man kann natürlich nicht irgendwie mit anderen Tricks Leute zu solch einem Beweis überreden wollen, sondern aus der Schrift hat er es ihnen gezeigt. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden einen Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden. Das sind also die hellenistisch geprägten Juden, die auch das Griechische sprachen. Aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Dass einem die Decke auf den Kopf fällt, das kann schon mal passieren. Irgendwo hat man das satt. Den ewigen Dreh seines Berufes oder der eine kann es nicht mehr ausstehen, wo er wohnt. Da kann man ja einen Wechsel mal arrangieren. Das ist gut, dass es das gibt. Und wir haben immer diese Sehnsucht, diesen Wunsch. Wir wollen mal raus aus dem gewohnten Trott. Es wäre ja schön, man könnte aus seiner Haut wirklich rausfahren. Das ist erst ein Hindernis, wenn man immer im altgewohnten Trott weitermachen muss, in dem alten Geleis weitertraben. Die kleinen Küken, die kommen aus den Eierschalen raus und die lassen sie liegen. Es wäre ja schön, wenn es das gäbe, neues Leben. Sehnen Sie sich auch so danach, dass Sie sagen, ich wollte meine ganze Art verändern, ich wollte ein neuer Mensch sein, die alten Dinge einfach zurücklassen und ein neues, völlig neues Leben beginnen, nochmal von vorne anfangen. Aber nicht nochmal mit all den Tücken, sondern jetzt in einer ganz neuen Art und Weise. Sie wissen, dass in den fernöstlichen Religionen diese Erlösungssehnsucht sehr weit getrieben ist. Und oft sind heute Leute aus den westlichen Ländern angezogen von all den Formen und Bräuchen, die dort gepflegt werden. Wenn Mönche sich für Jahre in ein Kloster zurückziehen, auf der Suche, Gott ähnlicher zu werden. Und wenn sie denen sagen, ja, habt ihr es jetzt gefunden, sagen die, du, das ist so ein unheimlich weiter Weg. ob man da überhaupt je ankommt. Und dann haben die Hindus extra noch viele, viele Leben dahinter gesetzt. Ich muss viele Leben durchwandern in der Hoffnung, vielleicht eine Stufe höher zu kommen, ein wenig besseres Leben zu erlangen. Wir Kurzlebigen und mit unseren kurzen Zeitbegriffen denkenden Europäer, wir können das gar nicht verstehen. Wie unheimlich das ist, diese Weite der Zeit, da muss ich hindurch und muss irgendwo doch einmal auf das neue Leben stoßen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, kommt dann diese Erlösung, auf die ich warte. Und jetzt verstehen Sie, dass das Evangelium der Bibel in diesen Ländern wie ein Sprengstoff wirkt. Wenn wir da sagen, in einem Nu hast du das neue Leben, in einem Nu. Wenn du an Jesus, den Sohn Gottes, glaubst, dann hast du alles. Das ewige Leben, heute schon. Dann ist dein Leben umgewandelt, dann bist du eine neue Schöpfung geworden, eine neue Kreatur. Schade, dass die Christen so wenig über das reden, was doch Jesus im Gespräch mit Nikodemus als ein wichtiges Hauptwort bezeichnet hat. Ein neuer Mensch werden. Denn das ist das Angebot Jesu. Was hilft uns einen Glauben, den wir nur in den Lippen führen oder in unseren Gedanken bewegen, wenn das nicht bei uns neue Lebensfreude bewirkt, wenn man das nicht spürt in der Arbeit und überall, wo wir leben? Jesus hat gesagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der ist vom Tod zum Leben hinübergegangen, hindurchgegangen. Der hat das Leben. Der hat das neue Leben. Und der Tod ist gar nicht mehr das schwierige Datum, sondern er steht mittendrin im Leben. Das hat Saulus ergriffen. Wir hatten das in den letzten zwei Sonntagen gezeigt, was da nötig ist, um diesen Schritt wirklich auch zu gehen. Ich möchte heute fortfahren und zeigen, wie das Leben aussieht. Zeichen des Lebens, Signale des Lebens. Das muss man doch auch sehen, wenn einer Christ ist. Bei uns sieht man es ja meist nur am Eintrag im Standesamt oder bei der Steuerabrechnung, dass einer Christ ist. Aha, richtig. Vielleicht sieht man es noch an der Kindertaufe, ist auch nicht sehr aufregend. An was sieht man die Signale wirklich des neuen Lebens? Die müsste man doch bei uns sehen. Mein erster Punkt, er genießt das Leben in vollen Zügen. Das hätten Sie nicht gedacht. Er genießt das Leben in vollen Zügen. Die meisten denken, wenn du Christ wirst, wenn du dich bekehrst, dann musst du verzichten und loslassen. Stimmt ja, einiges wollen wir loslassen. An der Sünde wollen wir nicht mehr fröhlich werden. Die macht uns auch nie so, dass wir es genießen können. Darf ich Sie mal bitten, kurz mitzudenken? Jede Sünde, die Sie genommen haben, hat Sie nie befriedigt, sondern hat nur neue Sucht nach mehr geweckt. Sie konnten sich nie an einer Sünde freuen, an keiner Lüge, an keinem Unrecht. Und diese große Gier in unseren Tagen, wo Menschen alle Tabus niederreißen und immer noch mehr haben wollen, das zeigt doch, dass sie im tiefsten ihres Herzens völlig unglücklich sind. Und sie suchen, das Leben erst zu finden. Ich habe noch nie einen getroffen, der sagt, ich habe das Leben gefunden. Er sagt, ich suche es. Und ich bin auf dem Weg und ich will alles probieren, um es zu finden. Und bei Christen ist das anders. Die sagen, ich habe es gefunden. Und ich kann es jetzt in vollen Zügen genießen. Jetzt nicht, dass sie meinen, nur im übertragenen Sinn, sondern das richtige Leben. Ich hoffe, dass Sie sich an diesem Sonntagmorgen freuen, auch wenn es regnet, wenn Sie durch die Pfützen gehen, sich freuen können, dass Sie leben und dass Gott seine Sonne über Ihnen scheinen lässt, auch hinter den Wolken. Das steht hier in der Erzählung, nachdem diese seelsorgerliche Aussprache war, stand Saulus auf. Das war ja nicht bloß, dass er sich so erhebt von seinem Stuhl. Das ist ja gleichzeitig, und darum auch des Berichtens wert, für ihn war das ein Schritt, ja, jetzt packe ich mein Leben mit neuer Freude. bin erschrocken, dass in unseren Tagen immer mehr die Literatur sich verbreitet von Menschen, die dieses Leben überhaben. Etwa von den Existenzialisten, wo es dann heißt, hinterm Leben steht gar kein Sinn mehr. Es ist alles nur eine große Lüge. Mich ekelt das Leben an. Da sollten Christen wieder aufstehen und sagen, mir macht Spaß zu leben. Ich bin glücklich. Ich freue mich. Und seien Sie doch so ein fröhlicher Mensch. Heute an diesem Tag, es können nur Leute sein, die bekehrt sind, die Jesus ihren Heiland gefunden haben. Sogleich, heißt es hier, sogleich stand Saulus auf und der Ananias geht in die Küche und legt einen Stieg in die Pfanne. Ich weiß nicht, warum das hier steht. Er kocht und der Saulus isst. Ist denn Essen wichtig? Für uns bestimmt nicht, die wir alle ein wenig zu kämpfen haben, bei unserer guten Figur zu bleiben. Also, warum ist denn das in der Bibel erwähnt mit dem Essen? Weil Essen schön ist. Wissen Sie noch, dass Essen schön ist? Wohl dem, der noch essen kann und Appetit hat. Das ist eine Gottesgabe. Und wenn wir uns zum Tisch hinsetzen, ja, das gehört doch alles zu den schönen Dingen, das merkt man erst, wenn man bekehrt ist. Dass das Gottesgaben sind, sonst sitzt man hin und schimpft über die EG und ihre Ernährungspolitik und über die Preise und wie schwierig es die Landwirtschaft hat. Ich darf mich freuen, dass Gottes Liebe mir auch in all den Dingen begegnet, in den Menschen, die mich grüßen oder die mich umgeben, in der Speise, die ich zu mir nehme. Ist doch ein Fest. Hoffentlich machen Sie das morgens nicht im Stehen, wenn Sie am Sonntag vor dem Gottesdienst ein Frühstück einnehmen. Es muss doch ein Fest sein. Dass das dazugehört, das Kochen, das sollten wir auch immer wieder beachten. Ich war mal vor Jahren in England und bin in die All Souls Kirche gegangen, wo dieser Hofprediger der Königin von England, John Stott, sprach und ich habe ihn nachher kurz gegrüßt. Dann sagte er, kommen Sie doch mit mir zum Essen. Hat mich dann mitgenommen, eine kleine Wohnung. Ich dachte immer, wo kommt seine Frau? Dann habe ich erst später erfahren, dass er Junggeselle ist. Hat er sich die Schürze umgebunden und hat selber in der Küche draußen ein Essen gekocht. Er hat mich mitgenommen in die Tischgemeinschaft und das hat mich mit diesem Mann, den ich vorher persönlich nicht kannte, so ungemein verbunden. Und wie er dann hier einmal in der Liederhalle war und gerade über die Bekehrung des Saulus predigte, dann hat er gesagt, Christen sollten gute Köche sein. Denn viel Seelsorge läuft nur über die Liebe. Und da hat er recht. Die kleinen Dinge sind bedeutsam. Da einen kleinen Gruß schicken, da das richtige Wort der Ermutigung haben und auch das Essen können und die Tischgemeinschaft und jemand da hinsetzen können. Das Genießen ist wichtig, nicht in diesem Sinn, wo man die Dinge vergötzt. Das war gar keine Gefahr beim Saulus. Das heißt ja, es fiel ihm von den Augen wie Schuppen. Er hat Jesus, den Herrn, vor Augen gehabt und darum hat er die irdischen Dinge nie mehr als Götzen betrachtet. Er hing nicht an ihnen. Und später hat ihm ja der Herr so viel weggenommen, als er im Gefängnis Monate und Jahre zubringen musste. Und da hat er nicht gesagt, oh, hätte ich jetzt noch einmal das gute Gebäck von Ananias, wie das geschmeckt hat. Kein Wort in seinen Briefen von den leiblichen Genüssen. In den Briefen ist nur die ganze Rede davon, freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und das ist dann im richtigen Verhältnis, wenn man die irdischen Dinge nehmen kann, dürfen auch danken für das Auto, in dem Sie fahren, es hat Ihnen doch Gott gegeben. Und Sie brauchen nicht immer so tun, als ob es nicht dazu gehört, zu dem großen Segen, den Gott Ihnen geschenkt hat. Das Haus, in dem Sie wohnen, die schöne Einrichtung und die Vorhänge. Und Sie brauchen nicht immer so tun, als sei Ihr Anzug 100 Mark billiger gewesen. Das hat Ihnen der Herr geschenkt und Sie dürfen es auch vor ihm und in Danksagung gebrauchen. Aber wir können uns auch wieder von den Dingen lösen, um des Herrn willen. Auch Paulus ging dann durch Krankheit hindurch. Lass dir an meiner Gnade genügen. Auch wenn mein Leib nicht gesund wird, ich habe den Herrn bei mir. Das war das Wichtigste. Und wenn er genießt, dann war das immer mit Jesus und durch ihn und vor ihm. Ach, das ist schön, wenn man alle Gaben so benützen kann und nicht hängen bleibt an ihnen und nicht am Äußeren stehen bleibt, sondern immer fragt, was will der Herr mir mit diesen Gaben geben, und dass ich den Blick frei habe auf ihn. So kann man genießen und all das Äußere auch benützen. Schön sind die Wälder, schöner sind die Felder in der schönen Frühlingszeit. Jesus ist schöner. Dann brauche ich nicht hängen bleiben an den Gaben. Aber ich will doch sie wieder ganz neu entdecken. Und oft ist bei uns Christen ein wenig diese Freude verdeckt. Und wir geben es gar nicht zu, dass es uns Spaß macht. Und das Genießen empfinden wir schon als etwas Unrechtes. Nein, das gehört mit dazu, die Gaben Gottes in ihrer ganzen Schönheit auch zu genießen. Das zweite Lebenszeichen des Saulus nach der Bekehrung ist, dass er die Gemeinde entdeckt. Dass er die Gemeinde entdeckt. Bei uns in Deutschland leben wir in einer langen Tradition, wo jeder seine Individualität und sein Ich sehr wichtig nimmt. Und da tun wir uns sehr, sehr schwer, einer Gemeinde anzuschließen. Sicher geht das theoretisch, dass einer Christ sein kann für sich daheim im Kämmerlein. Aber ihm geht dabei sehr viel verloren. Schade, wenn ich drüber rede, man muss das selber entdecken. Gemeinschaft, wenn sie hier nur in einer der vielen Gemeinschaftsstunden heute Mittag sind, und es sind ja eine ganze Reihe von uns dort, die sagen, das kann ich aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Wenn ich Schwestern und Brüder sehe, die mit mir eins sind, im Glauben an Jesus. Saulus ging diesen Weg gleich mit seiner Bekehrung hinein in die Gemeinde. Heute bei uns ist das so, dass viele Menschen sich irgendwo bekehren, im Radio, über einer Schrift, über ein Gespräch. Und dann tun sie ganz schwer, sich einer Gemeinde anzuschließen. Dann kommen sie mal hier in die Kirche und in eine andere und sagen, naja, auch ein bisschen komisch, die Hofacker Kirche, gehe ich mal zu den Baptisten und dann, ach, ist auch wieder komisch. Ist richtig, sind alle ein wenig komisch, weil wir Menschen sind. Und wenn sie so durch die Lande ziehen, wie in der Brautschau, wäre es die schönste im ganzen Land, finden sie nie eine Gemeinde, wo ihre hehre und schöne Persönlichkeit sich anschließen dürfte. Eine Gemeinde trägt ja immer die Mängel an sich, auch schon deshalb, weil wir dazugehören. Und wenn sie sich anschließen, kommen noch ein paar dazu. Das sollen sie auch wissen. Aber der Schatz ist ja nicht, dass sie jetzt im Gottesdienst da sitzen, sondern der Schatz ist ja erst, wenn sie einen Menschen kennenlernen außerhalb vom Prediger und mit dem die Gemeinschaft des Glaubens entdecken, also miteinander über Jesus reden, über ihren Lebensweg, wenn sie eine Aussprache haben, wenn sie miteinander beten können, wenn sie in einer schwierigen Lebenslage zusammen den Weg gehen, das ist doch Gemeinschaft. Das Sitzen in einer Kirchenbank ist noch keine Gemeinschaft. Haben Sie ganz recht, komisch, da lehnt man sich so nah an. Ist bei uns unangenehm, dass man so nah aufeinander sitzt. Schön wird es erst, wenn Sie einen Menschen kennenlernen und der Sie im Glauben stärkt. Darum schloss sich Saulus einer Gemeinde an, weil er entdeckt hat, ich muss andere aufrichten. Ich habe einen Dienst dort. Und das sind auch Jünger Jesu, durch die Jesus redet. Denn das ist in der Gemeinschaft wichtig, dass Jesus durch den anderen hindurch wirkt. Ohne Gemeinschaft gibt es kein Christentum. Das ist ein Wort von Zinzendorf. Und dann wissen Sie, warum Sie so gerne lau werden, warum es bei Ihnen abstirbt. Wenn man das braucht, mit anderen darüber reden, andere teilhaben lassen. Saulus hat auch nicht leicht getan in die Gemeinde. Und ich tue ja auch etwas schwer, wenn ich sage, grüßen Sie die, ich sehe es ja, wenn sich da vier rumdrehen nach einem neuen, ist das ja viel. Und es sitzen unter uns so viele da, eine ganze Reihe heute zum ersten Mal. Und die verstehen das jetzt, wie schwierig das ist, in die Gemeinde zu kommen. Bei Saulus war die Zurückhaltung der Gemeindeglieder sehr groß, aus triftigen Gründen. Bei uns sind das mehr kulturelle Gründe, wir sind so geniert. Komisch, warum wir da so geniert sind, sonst sind wir ganz leutselig. Aber da tun wir so schwer, dass wir meinen, wir dürfen in der Kirche nicht auf den anderen zugehen oder gar noch ein paar Worte mit ihm reden. Nicht die, die wir kennen, dazu haben wir gar keine Zeit, sondern wir wollen uns um die kennen, die den Weg so schlecht hereinfinden und die vielleicht ein Gespräch suchen, die vielleicht jemanden brauchen, der sich ihrer annimmt, der ein wenig zuhört, der sie begleitet in einer langen Krankheitszeit. Darum nehmen wir Kontakt auf. Nicht, dass wir mit den bekannten alten Geschichten reden vom Alltag, sondern wir wollen Gemeinschaft im Namen Jesu pflegen. Ananias hat den Schritt über die Schwelle in die Wege geleitet. Unser Begrüßungsdienst schafft das nicht alleine. Das müssen Sie mit tun. In die Gemeinschaft einführen. Und in Jerusalem war es noch einmal schwierig. Da hat die Gemeinde gesagt, Vorsicht. Und dann machte sie einen Bogen um den Saulus. Und dann war einer in der Gemeinde, der Barnabas, den wir ja schon ein paar Mal kennengelernt haben, als einen Mann, der sehr viel Ermutigung geben konnte. Das ist auch eine Gottesgabe. Ein Mann, der herzlich war. Und der hat gewusst, bei dem Saulus ist echt. Und er hat auch das Richtige verstanden, den Saulus so einzuführen, dass er als Bruder unter Brüdern in der Gemeinde aufgenommen wurde. Das ist jetzt wichtig, dass wir solche Leute haben. Jetzt muss ich noch ein Wort in diesem Abschnitt sagen. Wenn Sie mich ganz arg ärgern wollen, ich weiß nicht, ob Sie es wollen, aber wenn Sie es wollen, verrate ich es Ihnen, wie Sie es machen können. Dann müssen Sie das sagen, was mir jeden Sonntag 3 oder 4 sagen. Ich gehöre ja nicht zu Ihrer Gemeinde. Ich will es mal ganz öffentlich sagen. Für mich hat die Gemeinde noch nie an Straßengrenzen aufgehört. Das weiß auch jeder, der ein wenig meinen Dienst kennt. Für mich ist die Gemeindegrenze dort, wo Jesus angebetet wird oder nicht mehr angebetet wird. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu weltweit. Bis zu den fernsten Kontinenten für mich. Und dann geht es auch bis nach Feigen, nach Rohr oder nach Moosberg. Aber ich will keine Schafe stehlen. Ich will niemand abwerben. Darum hüte ich mich, irgendjemand einzuladen oder nur einen Notizenzettel irgendwo anders hin in einen anderen Stadtteil zu verschicken. Wenn Sie dorthin gezogen sind, gehören Sie dorthin. Wenn Sie kommen wollen, sind Sie willkommen, dann gehören Sie dazu. Und dann ist so klar, dass Sie dabei sind. Und so halten wir das hier in der Gemeinde. Und wenn dann Gäste da sind, woher Sie auch kommen, bis aus dem Frankenland heute Morgen, dann gehören Sie in diese Gemeinde dazu, weil das nur eine Gemeinde ist. Und da herzlich willkommen. Und dann wird kein Unterschied gemacht. Bloß, Sie müssen sich zur Gemeinde halten. Sie müssen sich dazu halten. Sie brauchen Anschluss. Gehen Sie in den Hauskreis rein. Gehen Sie in eine Gebetsgruppe. Da werden Sie erst Gemeinschaft erleben und finden. An was merkt man denn die Mitgliedschaft einer Gemeinde? Nicht einmal am Eintrag beim Standesamt. Wir haben eine ganze Reihe unter uns, die nicht einmal das evangelische Bekenntnis haben. Fragt sie doch keiner danach. Noch nie gefragt in all den Jahren. Wir fragen Sie nach einem, ob Sie in Buße und Bekehrung Jesus gehören wollen. Das ist Kirchenmitgliedschaft. Das ist wichtig. Dann gehören Sie dazu, zur Gemeinde. Für den Saulus war der Weg der Buße ein schwieriger Schritt. Er musste sein ganzes reiches Leben einfach ablegen mit der Tradition. Er war ja so stolz darauf als Benjaminit und mit der reichen Tradition aus dem Rabbinentum. Und das alles legt er in der Taufe weg. Das ist ein offenes Bekenntnis. Ich möchte dazugehören. Er wollte nicht nur Gast sein, er sagte nicht, das verschiebe ich, sondern jetzt macht er diesen Schritt. Und er gibt seine Karriere auf und trägt die Schmach der Jesusjünger, die in dieser Welt immer verachtet sind. Das war sein Schritt, den er tut. Er schließt sich der Gemeinde an. Schließen Sie sich fest einer Gemeinde an. Da meine ich nicht bloß eine Kirchengemeinde, das kann eine Gemeinschaftsstunde sein, das kann der offene Abend sein, das kann ein Hauskreis sein. Aber pflegen Sie verbindliche Gemeinschaft mit Menschen, die Sie auch seelsorgerlich betreuen können. Das brauchen Sie. Echte Bekehrungen, den Satz habe ich mir noch notiert. Echte Bekehrungen führen immer zum Anschluss an eine lebendige Gemeinde. Unechte natürlich nicht, nur echte. Und das Dritte, er übernimmt Weltverantwortung. Er übernimmt Weltverantwortung. Der Saulus lebt ja nicht nur so still für sich hin und pflegt sein Gläublein. Er beschäftigt sich nur immer nicht so, glaube ich heute richtig und ach ja, bin heute so traurig, wie geht mir es auch heute und wie wird auch der Tag sein, sondern er redet nicht mehr von sich selber, er redet von Christus und dann weiß er, die Welt braucht Christus. Die Welt braucht Jesus Christus. Was hat dieser Paulus mit einem sehr kranken Leib doch unternommen? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Vielleicht ist das mit unserer Körperkraft immer auch so, dass man aus Glauben lebt und Gott dem genügend Kräfte gibt, die ihm vertrauen. Und dann ist er in die Länder gezogen. Das Reisen war damals sehr beschwerlich. Wie hat Paulus das genossen, Griechenland an der Küste entlang zu gehen? Da war sein Herz nicht erfüllt dann. Er hat es genossen, über den hohen Taurus zu gehen, über die Passhöhen in Kleinasien. Nein, er war davon erfüllt, diese Welt braucht das Wort von Jesus Christus. Das ist ihr Auftrag, wenn sie Jesus Christus gefunden haben. Nicht bloß predigenderweise. Paulus schreibt in seinen Briefen sehr viel, dass wir alles in seinem Namen tun sollen, alle unsere Aufgaben. Mir ist es heute wieder ganz wichtig, dass Frauen nach der Verunsicherung der letzten Jahre wieder entdecken, dass Gott sie auch als Mutter in eine Familie beruft. Völlig vergessen worden. Natürlich kann man alle Karriere ergreifen. Das will ich Ihnen nicht bestreiten, aber Gott kann sie auch dahin rufen. Christen dürfen auch, wenn sie Frauen sind, Bundespräsident werden. Da gibt es keine Einschränkung. Natürlich, volle Anerkennung. Wo Gott sie braucht, aber dass sie diesen Dienst tun im Namen Jesu. Es bekümmert mich auch, ob heute noch Christen da sind, die sich in die öffentliche Verantwortung, in Staat und Parlamente rufen lassen, in Elternbeiräte, um dort etwas im Namen Jesu zu wirken. Da braucht man tüchtige Leute, Leute, die von der Gerechtigkeit etwas wissen, im Wirtschaftsleben. Das ist nicht schmutzig. Da braucht man gute Leute als Christen. Und da muss man nicht immer predigen. Das kann ja ein Zeugnis meines Glaubens sein, dass ich als Haushalter Gottes meine Dinge verwalte. Sogleich hat Saulus begonnen, diese Weltverantwortung wahrzunehmen. Ihm war es wichtig, auch durch die Gabe, in der er ausgebildet war, als Rabbine zu dienen. Und er hat das Zeugnis von Jesus abgelegt. Er hat nicht bloß seine Lebensgeschichte erzählt. Manche meinen immer, wenn man von Zeugnis spricht, das sei nur gemeint, dass man von seiner Bekehrung erzählt. Das darf man auch tun. Aber das heißt doch einfach, den anderen Menschen zu zeigen, welche Konsequenzen das hat, wenn Jesus der Herr ist. Dann sieht unsere Gesellschaft eben doch anders aus. Und ein Familienleben sieht anders aus. Und auch ein voreheliches Verhältnis der jungen Leute sieht anders aus mit Jesus. Und dann redet Saulus darüber. Über all die Fragen damals in der Synagoge trieb er sie in die Enge. Er hat sich nicht geniert und es brauchte viel Courage, den Mund aufzumachen, wie heute ist das. Aber sogleich begann er und hat sich senden lassen, Signale des Lebens, sagten wir, Zeichen des neu geschenkten Lebens aus Gott. Haben Sie dieses Leben empfangen? Haben Sie dieses Leben empfangen? Wie stolz war Saulus einst nach Damaskus hineingeritten und kurz vor Damaskus passiert es. Und raus geht er im Korb über die Mauer. Äußerlich mag das Christenleben sehr klein und mickrig aussehen. Das macht keine Schlagzeilen in der Bildzeitung und nicht in der Stuttgarter Zeitung. Es ist ein kleines Leben, verachtet von den anderen. Aber dieses kleine Leben eines Mannes, den man nur im Korb über die Stadtmauer hinauslässt, war dieser große Saulus. So hat Jesus sein Leben gebraucht als Werkzeug. Wollen Sie das auch, dass Jesus aus Ihrem Leben etwas machen kann, zu seiner Ehre und zu seinem Lob? Dann müssen Sie Ja sagen, in sein Licht treten. Steuer herumreißen und sagen, ich will dir gehören. Ganz Herr. Amen.